Du, Herr, sprichst Worte ewigen Lebens und wir wollen diese Worte hören an diesem Abend. Jetzt, Herr, alle Zeit. Worte hören, die unsere Herzen berühren und lebendig machen. Herr, Worte, die etwas bauen in uns und zum Blühen bringen. Herr, die Worte, die uns Hoffnung und Glauben schenken. Herr, danke, dass keines deiner Worte unnütz ist. Und keines deiner Worte sprichst du einfach so, sondern jedes Wort von dir hat Kraft, das zu tun, so was es gegeben ist. Danke. Herr, danke, dass du redest. Und ich danke dir, Herr, dass du hier bist, um zu handeln. Wow. Und oft über unser Bitten und Verstehen hinaus. Danke. Du bist größer, Herr. Herr, du weißt, was wir brauchen und worin du uns segnen kannst. Und ich bitte dich einfach, dass du jedes Herz hier berührst auf deine Weise. Herr, du weißt um die Sehnsucht, oder du weißt um die Erwartung und kennst jeden Einzelnen. Danke. Und ich weiß, dass es Gnade ist und ein Segen, bedürftig zu sein. Und jeden Tag aufzuwachen mit diesem Herr, ich such dich, ich brauch dich. Und ich weiß, du hast das, was meinen Hunger stillt. Und das ist vielleicht auch so ein Stichwort, sei dir hungrig. Oh. Halleluja, das war schon enorm. Oft ist es so, wenn diese Frage gestellt wird, so dass dann so ein zustimmendes Murmeln oder Raunen kommt oder irgendwas so. Krass, Halleluja. Ja, und das war so, ne, war für mich jetzt so, als wenn der Herr fragt, er hat damals viele Menschen gefragt, warum seid ihr hinausgegangen? Was sucht ihr? Und vielleicht ist es immer wieder so eine Frage, die er uns stellt, was suchst du? Was möchtest du? Was begehrst du? Ist der Hunger in deinem Herzen? Er sagt, kommt her zu mir, die ihr hungrig und durstig seid. Und die Frage ist, bist du das? Sind wir das? Ist es in unserem Herzen noch diese Sehnsucht, dass uns Gott noch nicht alles gezeigt hat? Dass es noch eine Menge gibt, die wir entdecken dürfen und einfach worin er uns begegnen und beschenken möchte. Und ich glaube, solange wir über diese Welt gehen und vielleicht auch dann später, wie ein Kind, was nach der Wärme und der Liebe seiner Mutter sucht oder nach der Zuwendung und der Wertschätzung seines Vaters sucht. Genauso sind wir auf dieser Erde unterwegs und das wird, glaube ich, nie aufhören, weil das in uns drin ist. Und ich glaube, wir können uns dessen nicht verwehren, wenn wir es zulassen und wenn wir glauben, dass wir etwas suchen, dass wir etwas brauchen, was dieses Loch in unseren Herzen stillt oder ausfüllt. Ja, und der gleichen Weise Gott zu suchen. Und das ist nicht, wird Gott nicht zu viel werden. Ich glaube, unser Vater sehnt sich danach, dass jedes Kind kommt mit diesem Hunger, mit dieser Sehnsucht. Und es ist, denke ich, überhaupt nicht schlimm, wenn du kommst und sagst, Papa, ich will heute gar nichts. Ich will heute nichts zu essen, nichts zu trinken. Ich will einfach nur dich und deine Umarmung spüren. Dass das absolut okay ist. Und Gott uns beschenkt und darüber hinaus uns wahrscheinlich noch das gibt, nachdem wir gar nicht gefragt haben, weil er unsere Herzen kennt, weil er weiß, was wir brauchen. Und mir ging vorhin diese Geschichte durch den Kopf oder eine Geschichte, Gedanken. Stell dir vor, du sitzt in einer Gaststätte. Das soll mit dem was zu tun haben, was heute läuft oder nicht. Du bist in einer Gaststätte und warum gehst du in eine Gaststätte? Also manchmal vielleicht, weil unsere Kinder uns einladen, aber meistens eigentlich, weil ich Hunger habe. Und dann, okay, der Kellner kommt vorbei und du bestellst vielleicht eine Cola und du wirst eine Cola bekommen. Wenn du beim Italiener bist, kannst du eine Pizza bestellen und du wirst wahrscheinlich eine Pizza bestellen. Kannst du übrigens aber im Grieche, aber da würde wahrscheinlich keine Pizza liefern. Ja gut, ich meine, bei Gott, denke ich mal, spielt das keine Rolle, sondern dass du das bekommst vielleicht, worum du bittest. Er sorgt es jedenfalls so. Bittet und ihr werdet empfangen. Sucht und ihr werdet finden. Mit dieser Erwartung, einfach dort zu sein. Natürlich kannst du in einer Gaststätte sitzen und der Kellner kommt und fragt, was wollen Sie? Und du sagst, eigentlich nichts. dann kann es sein, er komplimentiert dich ganz höflich zur Tür und sagt, ja, dann ja, ist es nicht ihr Aufenthaltsort. Aber gut, selbst bei Gott ist es vielleicht kein Problem, wenn du kommst und sagst, ja, keine Ahnung, ich brauche nichts. Kann sein, dass du dann auch nichts bekommst. Eine interessante Bitte ist in der Gaststätte, wenn du, stell dir vor, der Kellner kommt und du sagst, bringen Sie mir das, was Sie denken, was ich brauche. Habe ich noch nie versucht, aber wahrscheinlich würde dir das teuerste und das beste Gericht auf der Karte servieren. Und ich weiß nicht, ob das ein 4-, 5- oder 6-Gänge-Menü ist. Na, und er toffelt dir auf so und du denkst, ne, wollte ich das jetzt alles wirklich, aber zum Schluss musst du es bezahlen. Also das ist halt der Clou an der ganzen Sache. Beim Herrn ist diese Bitte, denke ich, gut. Weil manchmal wissen wir vielleicht gar nicht, was wir wirklich brauchen, aber wenn ich sage, Herr, gib mir bitte das oder beschenk mich mit dem, was ich wirklich brauche, wonach sich mein Herz sehnt. Manchmal kann ich es formulieren, manchmal kann ich es überhaupt nicht formulieren. Bin einfach nur da und sage, Herr, irgendwie fühlt es sich komisch an, die Situation, in der ich gerade stehe, aber ich brauche dich. Ich möchte das bekommen, was mir in dieser Situation Trost, Hoffnung und Zuversicht schenkt, dass dir Gott darin begegnet. Herr, füll mein Herz mit dem, was es braucht, um heil zu werden, um bei dir neu anzukommen oder neu diese Liebe und diese Wärme zu empfinden, ja, die mich und mein Innerstes, meine Seele wirklich heilt. Ja, also wir sind natürlich heute nicht in der Gaststätte, aber okay, das waren nur 3 Möglichkeiten. Vielleicht fällt dir noch eine Menge mehr ein, warum jemand in der Gaststätte sein kann oder heute hier. Aber auf alle Fälle, denke ich, ist die Frage, die uns Jesus immer wieder stellt, was willst du, was ich dir tun soll? Wenn er schon mal da ist und wir ihm begegnen oder jetzt hier sind. Interessant, er weiß ja, eigentlich weiß er unser Herz. Aber wenn du was Konkretes auf dem Herzen hast, dann sag's ihm doch so. Er hat damals, als dieser Blinde, glaube ich, vor ihm saß, ich glaube, das war Bartimäus, Jesus wusste, jeder wusste, dass der blind ist. Und er sagt, also ich bin mir jetzt nicht 100% sicher, aber er fragt ihn, was willst du, dass ich dir tun soll? Und er sagt, ich möchte wieder sehend werden. Manchmal braucht es vielleicht diese Formulierung, dieses ganz klar zu definieren, wenn du es weißt, was du wirklich brauchst, was du dir von Gott wünschst, wonach du dich sehnst. Und oftmals ist vielleicht diese Sehnsucht Gottes auch schon in deinem Herzen hineingelegt. So. Und es gilt nur noch, das auszudrücken, zu formulieren, auszusprechen. Na, und diesen Wunsch Gottes in deinem Herzen zu deinem Wunsch zu machen, dass du sagst, genau das will ich, Herr. Das, was eigentlich da ist, schon die ganze Zeit zu dir redet. Also, wir sind heute hier, um zu empfangen. Der Herr ist da und manchmal ist es vielleicht dein Nachbar, der dich segnet mit dem, was du brauchst. Manchmal ist es derjenige, der hier vorne singt oder der da am Mikrofon steht. Ich hoffe, dass noch mehr ans Mikrofon gehen. Weil, ja, es gibt nicht nur einen, der redet. Ich glaube, jeder von uns hat etwas zu sagen und manchmal mit Worten. Aber ich denke, wir reden oftmals viel mehr mit dem, was wir tun und das, was wir sind. Und deswegen glaube ich, ist es so schön, dass du heute hier bist, weil damit wir einander deine Stimme hören können, die aus deinem Herzen spricht. Nicht unbedingt aus deinem Mund, aber dass es dein Sein ist. Weil ich dir einfach sagen möchte, du bist so wertvoll und Gott hat dich so wunderbar geschaffen und oft sehen wir diesen Wert überhaupt nicht. Wir unterschätzen ihn und denken, na gut, wenn die anderen mich alle als wertlos erachten, dann möchte ich selber, oder manchmal sind es gar nicht die anderen, aber ich selber. Und Gott sagt, wenn du dich sehen könntest, wie ich dich sehe, wie wertvoll du in meinen Augen bist und es ist schön, dass du hier bist. Und ich glaube, es fehlt etwas. Wenn wir nicht dort sind, wo der Herr sagt, dass wir sein sollten, mag es heute hier sein oder egal wo, aber wenn wir diesen wunderbaren König des Lebens in unserem Herzen haben, dann macht das einen Unterschied, wo du bist, ob du da bist oder ob du nicht da bist. Weil, ne, für mich ist nach wie vor dieses Bild, habe es oft gesagt, so, Gemeinde ist für mich so ein großes Puzzle, ne, wo jedes Puzzle an dem anderen hängt, zusammengepuzzelt ist. Keines größer als das andere, alle gleich, aber jedes vielleicht von außen her eine andere Form, um das andere zu halten neben sich. Und in der Regel ist auf diese Puzzle dann irgendwo in Bild aufgedruckt, was manchmal eine Landschaft oder irgendwas darstellt. Aber ich glaube, auf diesem Puzzle der Gemeinde Gottes ist Jesus drauf zu sehen. Und und wenn diese Gemeinde sich zusammenfindet, ich glaube, ist dieses Bild Gottes zu erkennen. Und so wie der Geist Gottes, oder wie es steht im Korintherbrief, dass die Gaben des Geistes sehr vielseitig sind und jeder von uns etwas hat und einbringt, na, dass dieser Christus in seiner ganzen Schönheit zu erkennen ist. Deswegen ist es wichtig, dass du da bist und mit dem, was du hast, das weitertragen kannst. Ja, also die Gedanken, die ich jetzt so in meinem Kopf habe, so Identität, also ich denke ein Stück davon zu reden. Ich hatte vorhin mit dem Hunger angefangen und möchte gern ein paar Verse vorlesen aus dem Epheserbrief, die mich sehr berührt haben. Paulus betet. Und betet im Kapitel 3, Vers 14: Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft in den Himmeln und auf Erden benannt wird. Er betet zu seinem Vater, von dem er weiß, er ist der Ursprung von allem. Weil Vater bedeutet der Anfang, der Ursprung von etwas. Und er sorgt von dem Vater aller Vaterschaft im Himmel und auf Erden. Er ist der Ursprung aller Dinge, allen Lebens, der Vater aller Vaterschaft. Er erkennt ihn als das, was er ist, Gott im Himmel. Und er bittet für die Gemeinde: Er gebe euch noch dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden. Also der Maßstab für die Kraft, die in uns lebendig werden soll, ist die Herrlichkeit Gottes. Seine Herrlichkeit, nicht unsere Herrlichkeit. Nicht das, was wir einsetzen könnten oder was wir dazu beitragen könnten. Oft steht es dem Herrn im Weg, aber er soll euch mit dieser Herrlichkeit, mit dieser Kraft, soll ihr gestärkt werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen. Ja, die Ausrichtung ist ziemlich klar. Wir haben oft darüber gesprochen und haben es oft weitergegeben, dass es letzten Endes durch den Geist in unsere Herzen eingepflanzt und freigesetzt wird und dass er es ist, der es in unsere Herzen hineinbringt. Aber dieses Gebet geht weiter, dass er weiter betet, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. Und ich habe mir gedacht, stell dir vor, da ist ein Boden der Liebe Gottes und wir sind in diesen Boden eingewurzelt. Und die Frage ist, was kommt dort hervor? Was wird die Frucht sein, die an diesem Baum wächst oder das, was dort emporkommt? Was wird die Frucht dessen sein? Es kann nur diese Liebe sein, das, was dieser Boden letzten Endes hergibt, dass es genauso wächst und genauso hervorkommt, wie es angelegt ist, dass diese Liebe in unseren Herzen herauskommt, als Früchte zu finden ist. Und das finde ich einfach stark, dass dieses Bild, ja, dieses Bild, was ich mir gerne einprägen möchte, wir sind in diese Wurzel, in diese Liebe eingewurzelt und gegründet. Und dass das, was daraus wächst, das ist die Kraft, das ist das, was in uns hervorwächst und dass das letzten Endes unser Leben ausmacht. Damit ihr imstande seid, betet er dann weiter, mit allen Heiligen, und damit sind wir alle gemeint, du und ich in gleicher Weise, völlig zu erfassen, was die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist, und zu erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Dass in dieser Beziehung, deswegen Identität, in dieser Gemeinschaft, für die hier Paulus letzten Endes betet, für die Gemeinde in Ephesus, dass er sagt, wenn wir darin zu Hause sind, wenn wir darin eingewurzelt sind, dass wir diese Liebe erkennen können, diese übersteigende Liebe, die in Christus ist, alles übersteigende Liebe, dass wir wissen, wer wir sind, wer wir wirklich sind. Und diesen Gott erkennen als einen Vater der Liebe, als einen Vater, von dem alles herkommt, der wirklich alles weiß und alles kennt, dass kein Zweifel mehr in unserem Herzen ist. Und dass er sagt, darin möchte ich, dass ihr gegründet und eingewurzelt seid, dass euch niemand mehr rauben kann, dass ihr darin wirklich fest seid und dass niemandem es gelingt, einen Zweifel wieder hineinzusehen in unsere Herzen, die diese Liebe wieder in Zweifel stellt, diese Liebe Gottes, der uns alles gegeben hat. Denn hier ist die Rede, uns zu erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Aus dieser Beziehung, aus dieser Liebe heraus kommt diese Fülle in uns zum Tragen, wird es mehr und mehr Realität. Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken, und das ist für mich ein Riesentrost, dass Paulus hier sagt, Freunde, die Erkenntnis Gottes ist gut, streckt euch danach aus, füllt euch damit, bittet darum, dass der Herr seine Erkenntnis in euch wohnen lässt, die Erkenntnis seiner Liebe, aber dem, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten und erdenken. Ich bin dankbar, dass es nicht nur an unserem Bitten und an unserem Denken liegt, weil unsere Gedanken sind sehr begrenzt und unser Bitten wahrscheinlich immer nur ein Bruchteil von dem, was Gott zu tun vermag, und dass er sagt, hey, da kommt noch eine Menge mehr Segen dazu. Wenn du anfängst, das einzusetzen, was du hast, in deinem Bitten und in deinem Erkennen und Denken, dass Gott noch viel mehr hat für das, was uns Leben und sein Leben und seine Liebe offenbart. Gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Seine Kraft, die in uns wirkt. Und ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde, heute hier, und ich hoffe, dass jeder von uns ein Stück berührt wird, mehr und mehr, und diese Gewissheit in ihm wirklich ist, wo er eingepflanzt ist. Und dass es wirklich um diese Liebe Gottes geht, die uns alles schenkt und uns nichts vorenthält. Und es hat eben mit diesem Glauben zu tun, den Paulus also formuliert hat. Und in Christus Jesus alle Geschlechter hin von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dieses Geschenk, was Jesus uns gemacht hat, was er seiner Gemeinde gemacht hat. Paulus schreibt hier über Gott als jemanden, den er kennt. Ja, dieser Gott scheint ihm nicht fremd zu sein. Wenn er Gott so formuliert und diese Gedanken so ausdrückt, wie er sie hier ausdrückt, er muss diesen Gott kennen. Und das kann er nicht kennen, indem er viele Bücher gelesen hat. Paulus hat sicherlich eine Menge Bücher gelesen, zumindest die Schriften des Alten Bundes. Aber diese Erkenntnis, die er hier formuliert, ist nicht die Erkenntnis des Alten Bundes, sondern dessen, was ihm Gott offenbart hat. Und er sorgt es an anderer Stelle auch so. Das, was er hat, das hat ihm Jesus selber offenbart. In der Zeit, wo er ihn gesucht hat und es in ihm angefangen hat zu leben. Diese Erkenntnis oder diese Schätze Gottes waren seine Schätze. Und ich glaube, darum geht es. Gott möchte, dass wir nicht über diese Juwelen, die Paulus hier beschreibt, vielleicht sagen, wow, krasser Text. Und ich will nicht auswendig lernen und vielleicht noch einige Texte mehr. Das bringt es wahrscheinlich nicht hervor. Denn das, was Paulus hier empfangen hat, das ist aus dieser Beziehung dieses lebendigen Gottes heraus und nicht aus einem Bibeltext lernen oder irgendetwas, dass er sich ausgestreckt hat, diesen Gott, der ihn auf dieser Straße nach Damaskus berührt hat, den er dort erkannt hat, der zu ihm gesprochen hat, diesen Gott kennenzulernen. Und dafür hat er sein Herz geöffnet und seine Gedanken hat gesagt, dafür, Herr, was du mir jetzt offenbarst, was du mir jetzt zeigst, bin ich bereit, alles andere, was ich bisher gelernt habe, über Bord zu schmeißen. Er drückt es sehr drastisch aus und sagt, das, was ich hatte, erachte ich als Dreck, als Kehricht und lasse es hinter mir für diese Juwelen, die ich jetzt gefunden und entdeckt habe. Und er ist bereit, sich von dem Alten zu trennen. Und das ist wahrscheinlich auch immer die Herausforderung, in die uns Gott hineinführt, dass er fragt, bist du bereit, alles andere loszulassen, um das zu empfangen, was ich dir heute geben will? Und vielleicht ist diese Frage heute an uns genauso gerichtet. Möchtest du Neues entdecken und bist du dafür bereit, Altes loszulassen? Wenn es unsere Juwelen werden sollen, dann haben wir keine andere Chance. Wir müssen diesen Gott kennenlernen. Wir müssen diese Beziehung genauso haben in unseren Herzen, wie sie Paulus gehabt hat, damit er in seiner Weise, in dem, was er durch seinen Geist uns gibt, wie Paulus hier formuliert hat, durch seinen Geist, dass es unsere Juwelen werden. Wir würden es wahrscheinlich heute mit anderen Worten beschreiben. Und wir würden müssen nicht unbedingt sorgen. Also im Epheserbrief, Kapitel 3, Vers 14 oder 15, 16 steht dieses und jenes, sondern dass du mit deinen Worten diesen Text, diesen Sachverhalt, den Paulus hier ausdrückt, mit deinen Worten sorgen kannst, weil du weißt, das ist meine Wahrheit und das lebt in mir. Das sind meine Worte, das sind meine Juwelen, das ist mein Schatz. Das ist Christus, der Geist Gottes in mir, der das hervorbringt. Ihn kennenzulernen und dabei nicht stehen zu bleiben, mehr und mehr zu erkennen, zu entdecken. Und deswegen dieser Hunger, deswegen diese Sehnsucht, deswegen dieses Vater, ich möchte dich so erkennen, wie ich dich noch nie erkannt habe. Und ich bin einfach dankbar für die Zeugnisse, die er heute hier kam. Ja, Gott tut auf diesem Weg, wo wir ihn erkennen, Wunder. Er tut einfach Wunder, er bezeugt sich. Er lässt uns sein Herz und seine Taten erkennen. Aber dieses Staunen, was mich immer wieder so tief berührt, ist, ihn zu erkennen, diese Liebe zu erkennen, diese alles übersteigende Liebe zu erkennen, zu finden und zu wissen, mit dieser Liebe liebt er mich, liebt er dich und du bist wirklich gemeint. Und nichts kann uns von dieser Liebe trennen, sagt Paulus an anderer Stelle im Römerbrief. Weder Hohes noch Tiefes. Wenn du dort angekommen bist, wenn du weißt, dieser Vater liebt mich so wie niemand sonst und er hat für mich alles gegeben. Wenn das zusammenkommt, dieses Christus erkennen und dessen, was Gott uns geben möchte, so, dass dir das niemand mehr rauben kann, dass es bleibt in deinem Herzen für alle Ewigkeit. Das ist seine Erlösung. Das ist das, was er uns geschenkt hat, ohne Zutun, wo er sagt, das ist meine Gnade. Du musst es dir nicht verdienen, weil Liebe ist nicht verdienbar. Niemals. Liebe ist ein Geschenk. Bedingungslos. Und so begegnet er uns. Und das ist einfach krass, das immer wieder zu sehen und zu hören. Ja, und das Gebet, wie Marcelo gebetet hat, ist, Vater, schenk mir diese Beziehung. Mein erstes Gebet war, Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann komm in mein Leben, komm in diese Welt, mach Frieden in dem Chaos dieser Welt und mach Frieden im Chaos meines Herzens. Und er ist gekommen. Ich weiß gar nicht, ob ich es damals, ich habe es gewollt. Habe nicht drüber nachgedacht, wie viel Glaube habe ich jetzt, so viel oder so viel. Ich habe einfach dieses Gebet gesprochen und er hat angefangen, mir seinen Frieden zu schenken und Ordnung zu machen in meinem Herzen, in meinen Gedanken. Und hat mir mehr und mehr gezeigt von dem, was wirklich zählt. Mehr und mehr von dem gezeigt, worin du gewurzelt und gegründet bist. Was ist diese Liebe, von der wir oft reden, von der viele singen? Aber manchmal sind es nur Worte. Aber diese Liebe Gottes in deinem Herzen zu haben, wo du weißt, ich bin zu Hause. Ich bin wirklich angekommen. Das ist diese Einladung, immer wieder neu. Und dazu zieht uns der Herr und sagt, hey, ich bin hier. Und wenn du hier bist, wirklich bewusst hier bist oder zu Hause bei dir, wo dieses Bewusstsein einfach da ist, Gott ist real, und ich öffne dir mein Herz, beginne zu reden. Und ich weiß noch, wie Marcel da vorhin dieses Zeugnis von seinen Eltern gegeben hat, wie er vor einem Jahr hier war und auf der Suche. Jemand auf der Suche. Und gefragt hat, ja, was brauche ich? Taufe und Heiligen Geist, okay, nächste Woche Taufe, dann Heiliger Geist und dann kommt eines zum anderen. Ein sehnsüchtiges Herz hat sich diesem Gott geöffnet und der Herr hat geantwortet, hat sich dazu gestellt und hat angefangen, seine Zeichen und Wunder zu wirken an seinem Leben. Dieses keinen Plan B, ich denke, ist es nicht so schlimm. Ich meine, Michael hat den Plan B beschrieben, aber geht mir manchmal auch so. Aber ich weiß, wir sind unterwegs. Und der Herr sagt, okay, wenn du mich nicht aufgibst, ich gebe dich nicht auf. Und lass uns mehr und mehr an diese Wahrheit glauben und diese Wahrheit empfangen. Und dann ja, ist es vielleicht gar kein Tränen mehr nach mehreren Stunden oder Tagen, sondern dass du merkst, Herr, du bist hier und es ist deine Antwort auf mein Problem. Die ist da. Aber für mich ist sogar noch viel wichtiger und wertvoller, dass uns das Problem nicht mehr ablenkt von dem, was eigentlich ist. Sicherlich, wenn du absolut erkältet bist und Kopfschmerzen hast, wo du keinen klaren Gedanken mehr fassen kannst, dann ist Heilung die Antwort, die wir suchen. Und ich denke, Gott möchte das uns ergeben. Aber es gibt vielleicht viele Dinge, die uns einfach nur ablenken wollen oder festhalten wollen irgendwo, dass wir sagen, Herr, ich schaue nicht darauf, auf diese Dinge. Ich möchte, dass dieses Feuer in meinem Herzen weiterbrennt und ich weiß, du bist real und dir will ich nachgehen. Und ja, ich würde gern heute über diese Identität noch ein paar Worte mehr sagen. Es begann mit einer Geschichte vor ein paar Wochen, vor Weihnachten. Ich habe es schon mal angeschnitten kurz, dass der gute Mann da hinten steht. Sie mir sagt, hey Robby, ich muss dir mal was erzählen. So, Moses am brennenden Dornenbusch. Ich hatte es letztens schon mal erwähnt. Ne? Kannst du dich mal damit beschäftigen oder so? Ich habe das so, ist doch eine krasse Sache. Ich bin Holzbildhauer und gestalte hin und wieder so Reliefs für die Wand und habe verschiedene biblische Themen schon versucht umzusetzen in Holz. Und dann war halt Mose am brennenden Dornenbusch und ja, gut, okay, kann man machen. Und habe mich einfach mal zu Hause hingesetzt, niemand bei mir zu Hause, Anbetungsmusik und habe angefangen zu zeichnen. Und hatte, war dann so an dem Punkt, okay, das könntest du so machen, das könntest du so machen. Und jetzt kommt das Licht von oben, vom Himmel so. Ne? Ich meine, in den brennenden Dornbusch das Feuer so rein. Und plötzlich geht das Licht an bei uns zu Hause. Also ist mir noch nie so passiert. Aber auf alle Fälle war das Licht in dem Moment an. Und ich war dann schon sehr überrascht, geguckt, niemand am Lichtschalter. Wie hängt es zusammen? Ich bin auf meine Knie gegangen und habe einfach gebetet und habe gesagt, Herr, was möchtest du mir zeigen? Und von diesem Tag an ist mir diese Geschichte nicht aus dem Gedanken, aus dem Herzen gegangen. Und ich glaube, es hat viel mit Identität zu tun, was dort passiert, mit diesem Mann an diesem brennenden Dornbusch. Und ich will heute einfach ein paar Worte dazu sagen und vielleicht auch ein paar Worte lesen. Wenn ihr dabei seid, würde ich gern zum Verständnis, ich denke, der eine oder andere kennt die Geschichte, aber trotzdem nochmal ein paar Worte dazu lesen, Mose, das Herz Mose ein Stück zu offenbaren. Und ich denke, vielleicht finden wir uns wieder an mancher Stelle dem, was Moses ausmacht. Ich meine, wir müssen uns nicht unbedingt jetzt den Schuh anziehen und dann, dass es darum geht, dass wir alle wie Mose werden und irgendwo ein Volk aus der Gefangenschaft herausführt. Aber letzten Endes geht es doch darum. Wenn du zu Hause Zeugnis bist in deiner Familie, dann ist es dein Volk und wir führen es aus der Gefangenschaft heraus. Und wenn du an deinem Arbeitsplatz stehst und Menschen auf dem Herzen hast und für sie betest, dann geht es darum, dass du sie aus der Gefangenschaft herausführst. Weil nicht nur Paulus sagt, wir wissen, dass diese Welt verkauft ist unter den Fürsten dieser Welt, der in dieser Welt herrscht. Und dass einfach Mächte hier am Werk sind, die Gedanken der Menschen binden, gefangen nehmen und tyrannisieren. Und Gott möchte uns aus dieser Gefangenschaft herausführen. Und das ist egal, wo wir stehen. Und auch wenn das hier diese Geschichte sehr groß angebunden ist, aber wir können es runterbrechen bis in das Kleine hinein, bis in unser Leben hinein, bis in unsere Familien hinein. Und ich fange einfach mal an, hier ein paar Worte zu lesen aus dem 2. Mosebuch, Kapitel 2, Vers 11. Also ich komme dann eben auf diese spezielle Stelle hin. Ne, ich lese jetzt nicht die ganze Geschichte raus, kommt so viel. Ja. Und es geschah an jenen Tagen, als Mose groß geworden war, da ging er zu seinen Brüdern hinaus und sah bei ihren Lastarbeiten zu. Da sah er, wie ein ägyptischer Mann, einen hebräischen Mann, einen von seinen Brüdern schlug. Und er wandte sich hierhin und dorthin, und als er sah, dass niemand in der Nähe war, erschlug er den Ägypter und verscharrte ihn im Sand. Als er aber am Tag darauf wieder hinausging, siehe, da rauften sich zwei hebräische Männer. Und er sagte zu dem Schuldigen, warum schlägst du deinen Nächsten? Der aber antwortete, wer hat dich zum Aufseher und Richter über uns gesetzt? Gedenkst du etwa, mich umzubringen, wie du den Ägypter umgebracht hast? Da fürchtete sich Mose und sagte sich, also ist die Sache doch bekannt geworden. Und der Pharao hörte die Sache und suchte Mose umzubringen. Bis hierher. Und das war Mose 40 Jahre vorher. Und ich setze jetzt einfach mal in der nächsten Geschichte ein, weil ich will ja zu dem brennenden Dornbusch. 40 Jahre lang, oder doch, Mose flieht an diesem Tag, als ihm das bewusst wird, aus Angst vor Pharao und der Strafe, und geht in das Land Midian und lebt dort als Schafhirte. Er verdingt sich dort, er findet dort einen Mann, Jethro, und seine Töchter, verliebt sich in eine, heiratet sie und hütet dann 40 Jahre lang die Schafe Jethros und ist Schafhirte irgendwo in der Wüste und ja, lebt dort diese Zeit. Und dann kommt diese Geschichte im Kapitel 3 ab Vers 1. Mose aber weidete die Herde Jethros, seines Schwiegervaters, des Priesters von Midian. Und er trieb die Herde über die Wüste hinaus und kam in den Berg Gottes, dem Horeb. Da erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch. Und er sah hin, und siehe, der Dornbusch brannte im Feuer, und der Dornbusch wurde nicht verzehrt. Und Mose sagte sich, ich will doch hinzutreten und diese große Erscheinung sehen. Warum der Dornbusch nicht verbrennt? Als aber der Herr sah, dass er hinzutrat, um zu sehen, da rief ihm Gott mitten aus dem Dornbusch zu und sprach, Mose, Mose. Er antwortete, hier bin ich. Und er sprach, tritt nicht näher heran. Zieh deine Sandalen von deinen Füßen, denn die Stätte, auf der du stehst, ist heiliger Boden. Dann sprach er, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs. Da verhüllte Mose sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Der Herr sprach, gesehen habe ich das Elend meines Volkes in Ägypten und sein Schreien wegen seiner Antreiber habe ich gehört. Ja, ich kenne seine Schmerzen und ich bin herabgekommen, um es aus der Gewalt der Ägypter zu retten und aus diesem Land hinauszuführen in ein gutes und in ein geräumiges Land, in ein Land, das von Milch und Honig überfließt, an den Ort der Kanaäne, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Jebusiter und Heviter. Okay, also dann vielleicht erstmal bis dorthin, an dieser Stelle. Dann gehe ich ein paar Verse weiter zu Kapitel 4. Da antwortete Mose und sprach, und wenn sie mir nicht glauben und nicht auf meine Stimme hören, also ne, Gott erzählt ihm weiter, warum er dorthin gehen sollte und was alles passieren sollte. Und Mose sagt zu Gott dann, und wenn sie mir nicht glauben, weil es ist ja eine krasse Geschichte, und nicht auf meine Stimme hören, sondern sagen, der Herr ist dir nicht erschienen. Da sprach der Herr zu ihm, was ist das in deiner Hand? Er sagte, ein Stab. Und er sprach, wirf ihn auf die Erde. Da warf er ihn auf die Erde und er wurde zu einer Schlange. Und Moses floh vor ihr. Der Herr aber sprach zu Mose, strecke deine Hand aus und fasse sie beim Schwanz. Da streckte er seine Hand aus und ergriff sie und sie wurde in seiner Hand zum Stab, damit sie glauben, dass dir der Herr erschienen ist, der Gott ihrer Väter, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und der Herr sprach weiter zu ihm, strecke noch deine Hand in deinen Gewandbausch. Da streckte er seine Hand in seinen Gewandbausch und als er sie herauszog, siehe, da war seine Hand weiß von Aussatz, wie Schnee. Und er sprach, tu deine Hand wieder in deinen Gewandbausch. Da tat er seine Hand wieder in seinen Gewandbausch und als er sie aus seinem Gewandbausch herauszog, da war sie wieder wie sein übriges Fleisch. Und es wird geschehen, wenn sie dir nicht glauben und nicht auf die Stimme des ersten Zeichen hören, dann werden sie doch wegen der Stimme des zweiten Zeichens glauben. Und es wird geschehen, wenn sie selbst diese beiden Zeichen nicht glauben und nicht auf deine Stimme hören, dann nimm vom Wasser des Nils und gieß es auf das trockene Land, dann wird das Wasser, das du aus dem Nil nehmen wirst, auf dem trockenen Land zu Blut werden. Mose aber antwortete dem Herrn, ach Herr, ich bin kein redegewandter Mann und weder seit gestern noch seit vorgestern, noch seitdem du mit deinem Knecht redest. Denn unbeholfen ist mein Mund und unbeholfen meine Zunge. Da sprach der Herr zu ihm, wer hat den Menschen Mund gemacht? Oder wer macht stumm oder taub, sehend oder blind? Nicht ich, der Herr. Und nun geh hin, ich will mit deinem Mund sein. Und dann, ich spreche jetzt einfach mal an dieser Stelle ab. Mose hat immer noch Probleme und stellt sein Licht immer noch unter dem Scheffel und ist der Meinung, es geht überhaupt nicht her und ich bleibe dabei. Und der Herr wird dann mal kurz zornig und sagt dann, okay, Mose, nun dann Aaron an deiner Seite, stell ihm seinen Bruder zur Seite und er wird reden und Mose handeln. Also er hat diesen Deal mit Gott ausgehandelt, obwohl Gott dann wahrscheinlich schon Hals hatte und dachte, Mensch, Mose, weißt du, ich bin Gott. Weißt du, aber wir sehen halt, ne, er kannte ihn nicht. Er hatte keine Ahnung, wer wahrscheinlich mit ihm redet. Ne, ich meine, diese Geschichte, wenn wir sie lesen, ist manchmal so, wir lesen sie manchmal schon vom Ende her. Oftmals die biblischen Geschichten. Ne, wir wissen, was rauskommt und wer Mose ist. Aber hier an dieser Stelle ist Mose ein komplett anderer Mensch, als er dann später sein wird, wenn er diesen Weg mit dem Herrn weitergeht. Das ganz kurz zur Einleitung. Ja, ich meine, um es halt zu verstehen. Ne? Ich meine, Identität. Als Mose noch weiter vorne, auch das erzähle ich jetzt einfach, wurde als Kind von Hebräern geboren. Ein Stück nach dieser Geschichte, die David vorhin zitiert hat, wird er geboren. Und sie hatten damals den Auftrag, ich weiß nicht, die Hebammen oder die Ägypter selber, die Kinder, die von den Hebräern geboren werden, in den Nil zu schmeißen. Und dass sie dort ertränkt werden sollen, weil der Pharao einfach Angst hatte, dass ihm jetzt die Fälle wegschwimmen, weil es ist einfach so, das Volk vermehrte sich gewaltig, ne, David. Und jedenfalls war das dann so, dass der Pharao Angst hatte, es wurden immer mehr im Land und was machen wir mit den Hebräern, und da wollte sie dann umbringen. Und jedenfalls Mose wurde ausgesetzt als kleines Kind in eine Schale und wurde von einer ägyptischen Fürstin aufgezogen. Also er erlebte diese Macht und diese Herrlichkeit und diesen Glanz im Hause Ägyptens und wuchs heran zu einem jungen Mann und kannte nichts anderes als dieses Verwöhntsein und alles zu haben. Und vielleicht war er sogar ein Stück Thronanwärter, wir wissen das nicht. In manchen Filmen wird es so dargestellt, aber wie dem auch sei, auf alle Fälle hatte er, denke ich, Aussicht auf Macht und Autorität in diesem Haus des Pharaos. Und dann kam dieser Tag, wo Mose erkannte, wer er eigentlich ist. Was ist dein Volk? Zu wem gehörst du? Was ist deine Identität? Und Mose erkannte das und sah das und hörte, wer sein Vater und seine Mutter ist und wer seine Brüder und Schwestern sind. Und er hörte auf die Stimme in seinem Herzen und hat sein Volk gesucht und wusste, das ist mein Zuhause. Und wisst ihr, es ist immer einfacher, sich auf die Seite von Glanz und Gloria zu stellen, als auf die Seite von Demut und Unterdrückung. Und das war diese Wahl, vor der er stand, damals Mose. Er wusste, meine Identität ist hier. Meine Identität ist hier in diesem Leid. Und er hat diese Wahl getroffen, sich zu seinem Volk zu bekennen, sich zu seiner Identität zu bekennen. Und wir werden als, nicht nur als Geschöpfe Gottes, ich glaube als Kinder Gottes geboren, als Menschen geboren, die Gott erwählt hat. Gut, mit Kindern, ich differenziere an der Stelle nochmal. Also, ne, diese Kindschaft vielleicht vorher, als Menschensohne, Söhne und Töchter geboren zu sein, heißt trotzdem, ne, dass wir nur diese irdischen Eltern haben, sondern dass dieser Vater im Himmel, wie wir vorhin gelesen haben, wo Paulus es ausdrückt, er ist der Vater aller Vaterschaft, er wollte. Jeder Mensch, der geboren wird, ist ein Gedanke Gottes letzten Endes und kommt in diese Welt. Aber wenn er es nicht so sehen kann, das ist letzten Endes die Wahrheit, weil er ist der Vater aller Vaterschaft. Und wir werden oft blind geboren, haben keine Ahnung davon. Und Mose hatte auch keine Ahnung davon. Er wurde als ägyptischer Sohn aufgezogen, aber er kannte irgendwann, was seine eigentliche Identität ist. Und er hat diese Identität angenommen und hat sich dazu gestellt. Und dazu lädt Gott jeden hier ein, der heute vielleicht hier ist und sagt, ich weiß nicht wirklich, wer ich wirklich bin. Woher komme ich? Wer bin ich? Wo gehe ich hin? Und diese Frage habe ich mir dann auch irgendwann in diesen Nächten gestellt, als ich in meinem Bett lag und geweint habe über die Gnade Gottes und irgendwo wusste, wenn es diesen Gott gibt, dann ist das meine Identität. Hier in Deutschland sich zu Jesus zu bekennen, ist relativ easy. Überhaupt kein Problem. Tut dir niemand weh, macht dich niemand kaputt, wie vielleicht in Nordkorea oder im Iran. Aber es kostet dich wahrscheinlich trotzdem was, wenn du anfängst, diesen Weg zu gehen. Na, ich meine erstmal so, dir ein Kreuz im Hals zu hängen oder drauf zu schreiben, Jesus liebt mich oder was weiß ich so. Starkes Zeugnis, aber oder ein Fisch am Auto oder was es immer ist. So. Na, das, ja, nehmen viele nicht immer für ernst, aber ja, das kostet uns nichts. In Nordkorea wäre das wahrscheinlich schon das Todesurteil, aber hier ist es halt relativ einfach, ne, das zu bekennen. Meine Identität in Christus, es kann dich etwas kosten. Moses hat es viel gekostet, sich zu seinem Volk zu stellen. Es kam dieser Tag, wo Mose einfach die Ungerechtigkeit sah, die um ihn herum geschah, und er wollte sein Volk befreien. Irgendwo war dann dieses Herzschuh an dieser Stelle, dass es sagte, ich möchte nicht, dass Menschen leiden. Ich möchte nicht, dass mein Volk leidet unter diesem Joch und dieser Unterdrückung. Und was hat er getan? Das, was er konnte. Kraft meiner Wassersuppe kommt drauf. das machst du nicht wieder, ne? Ungerechtigkeit sehen und Abhilfe schaffen soll. Er hat sich einfach dorthin gestellt und hat gehandelt, das, ne, in seiner Kraft und was er hatte und was er kannte, und hat dort einfach Abhilfe geschaffen. Dachte, es sieht niemand, es nimmt niemand wahr, und fix for shot. Aber es kommt halt doch ans Tageslicht. Und Mose spürte, was in seinem Herzen ist, wer er eigentlich war. Er hatte diese Identität angenommen, hat gesagt, das ist mein Volk. Aber es fehlte trotzdem noch etwas in seinem Herzen, in seinem Leben. Da war noch, denke ich mal, all dieser alte Mist, dieses ganze Ägypten, noch alles in seinem Herzen und seine Vorstellung, wie Leben vielleicht funktioniert, wie welche Dinge gehen müssten. Ne? Und das war noch in seinem Leben gewesen, und er spürte diese Angst, als er plötzlich merkte, der Pharao hat Probleme mit mir. Ne? Und diese Angst war dann so groß, dass er seinen Koffer gepackt hat, oder seinen Rucksack, und ist einfach abgehauen und über Land und hat sich eine Stelle gesucht, wo er sich verstecken konnte vor der Autorität des Pharaos, und kam dann halt in diesem Land an, und er wollte sein Leben erhalten, ist dem Tod entflohen und hat halt dann gesagt, okay, dann halt Schafe hüten. Na, und hat dort diesen Auftrag angenommen und hat diese Schafe gehütet, und das ist interessant, 40 Jahre lang, das ist eine Wahnsinnszeit, unvorstellbar, aber ja, fast mein ganzes Leben hat dieser Mann Schafe gehütet und hat in dieser Zeit wahrscheinlich viel gelernt. Und in diesem Herzen ist, denke ich, viel geworden an Demut, an Hingabe, an sich für andere einzusetzen, für andere Wesen, auch wenn es bloß Schafe waren. Übrigens an dieser Stelle ganz kurz, David hat dieselbe Lehre durchgemacht. Er hat viele Jahre bei seinem Vater Schafe gehütet, bevor Gott zu ihm gesagt hat, dieses Herz will ich, dieses Herz will ich. Und ich glaube, in dieser Zeit ist viel in seinem Herzen passiert, sodass er letzten Endes an die Stelle kam, wo sein Herz vielleicht bereit war für das, was Gott für ihn vorbereitet hat. Und dann kam dieser Moment, wo ich eigentlich hin will, Mose am Dornenbusch. Gott berührt das Herz eines Menschen auf übernatürliche Weise. Und ich wünsche es jedem von uns, wisst ihr, es ist egal, wir haben hier manchmal Zeugnisse gehört, wo Frank sein Zeugnis oft erzählt hat, wie er zum Herrn gekommen ist, wie ihn Gott berührt hat, wie er überwältigt war von der Gnade Gottes und wo dieser Weg anfing. Andi hat erzählt, dass er nicht so aufgewachsen ist, also ja, mit was kostet die Welt und egal, das Leben hat eh keinen Sinn, sondern vielleicht behütet in einem gläubigen Elternhaus so. Und trotzdem hat es diese Berührung Gottes gebraucht in deinem Herzen, wo du weißt, wer du bist. Nicht nur zu welchem Volk du gehörst, sondern diesen Gott kennenzulernen, dass du weißt, wer dein Vater ist. Wer hat dich geboren? Wer, von wem kommt meine Identität? Und dass sich das an anderen festmacht, die auch noch, wir nennen uns Deutsche, wie immer, aber weil halt unsere Eltern hier leben und hier wohnen, weil sie Deutsche waren, Eltern vielleicht von Deutschen, wie immer so, gab mal eine Zeit, wo da sehr viel Wert drauf gelegt wurde. Aber dass wir heute wissen, was ist wirklich meine Identität in Gott und diesen Vater kennenzulernen, so wie wir als Kinder unsere Eltern kennengelernt haben, die sich um uns bemüht haben, uns umsorgt haben, wenn wir sie denn kennengelernt haben. Aber diesen Vater kennenzulernen, der einfach für dich da ist, der sagt, hey, ich sorge für dich. Ich bin der Vater aller Vaterschaft und ich bin dein Vater. Und du bist mir wertvoll. Und ich denke, das war dieser Punkt in Mose Leben, wo sich dieser Vater in seinem Leben vorgestellt hat, wo er gesagt hat, Mose, er hat ihn bei seinem Namen gerufen und hat gesagt, ich will dich, ich möchte, dass du mich kennenlernst. Und Mose sah diese Erscheinung, sah diese Begegnung mit dem Herrn, hatte sie vor sich, und ja, wahrscheinlich war er so überwältigt von dem, was er dort gesehen hat. Und er hat diese Stimme, die er gehört hat, und dann war er das, er fiel auf seine Knie. Und dann sprach diese Stimme zu ihm, zieh deine Schuhe aus, der Boden ist heilig, auf dem du stehst. Und wir wissen, dass es in verschiedenen Religionen, dass die Schuhe ausgezogen werden, wenn man in den Tempel geht. Ich weiß nicht, ist es bei den Juden so, Mike? Ziehen die Schuhe aus, wenn die in die Synagoge gehen? Nee? Nirgendwo? Okay, in der Moschee, na gut. Ja. Haben wir heute hier nicht, aber auf alle Fälle dieses ein Stück vielleicht die Heiligkeit Gottes nicht mit Schuhen zu treten, Das heißt ja, sie nicht mit Füßen zu treten, aber im Moment mit Schuhen zu treten. Aber wisst ihr, ich sehe in dieser Aufforderung noch etwas anderes. Weil unsere Schuhe trennen uns von dem Boden, auf dem wir stehen. Das ist etwas zwischen uns. Wie über uns nichts sein soll, keine andere Autorität, außer der Herr selber, zu dem wir Verbindung aufbauen. Wie ich letztens schon mal gesagt habe, glaube ich, war das der Auftrag hier an Mose, dass Gott sagt, zieh deine Schuhe aus, ich möchte nichts, das zwischen dir und mir ist, der Boden ist heilig, auf dem du stehst. Und ich möchte, dass du heilig bist, dass meine Heiligkeit in dein Leben übergeht, dass du das erkennst und dass du das verstehst, ob es Mose verstanden hat, weiß ich nicht. Aber auf alle Fälle hat er seine Schuhe ausgezogen, weil er gespürt hat, irgendwas passiert hier. Das ist nicht mit Worten zu erklären, das ist nicht natürlich. Und er ist darauf eingegangen, auf diese Forderung Gottes. Und der Herr hat weiter zu ihm geredet. Ich denke, das war überwältigend, was er dort gesehen hat. Dieses Licht und diese Herrlichkeit, die auf ihn zukam. Und er hat seinen Stab niedergelegt. Und ich weiß nicht, wie deine Berufung aussieht oder aussah oder dort, wo Gott das erste Mal in dein Leben getreten ist. Wo du deine Identität vielleicht in deinem Volk erkannt hast. Wo du gesagt hast, hey, ich bin jetzt Christ. Und jetzt muss ich alle Welt bekehren. Also mir ging es zumindest damals ein Stück weit so, nicht alle Welt, aber zumindest ein paar Leute um mich herum. Und habe dann versucht, mit jedem ein Gespräch anzufangen irgendwo, manchmal aufzudrängeln. Und habe gemerkt, oh, das hat meistens nie die Erfolge gehabt, die ich mir gewünscht hätte, damals jedenfalls nicht. Das war vielleicht Mose so wie damals, jetzt, das ist mein Volk und hier Gerechtigkeit und jetzt geht's drauf los. Also in dieser Weise, bis der Herr angefangen hat, an mein Herz mehr und mehr zu verändern, in dieser Gemeinschaft mit ihm, und dass ich lernen wollte, auf seinen Geist und auf seine Führung zu hören. Und ich denke, als Gott zu Moses gesprochen hat und er seinen Stab dort niedergelegt hat, hat er ein Stück seiner Autorität niedergelegt. Weil ich weiß nicht, mit was Mose den Ägypter erschlagen hat. Vielleicht hat er auch irgendwas in der Hand gehabt. Irgendeinen Stab, weil mit einem Fausthieb, ich traue mir das nicht zu, weiß nicht, ob das funktioniert, aber vielleicht hat er auch irgendwas gehabt. So. Aber hier hat Moses seinen Hirtenstab, mit dem er sicherlich eine Menge, was weiß ich, was es gab, vielleicht Löwen, Bären oder denke einfach mal, mit denen er David gekämpft hat, vertrieben hat mit diesem Stab. Und das war seine Autorität als Hirte. Er hatte diesen Stab in seiner Hand gehabt und konnte mit diesem Stab, denke ich, gut umgehen und er gut austeilen. Und wusste, wie man damit Feinde angreift oder vertreibt und sie in die Flucht schlägt, aber Gott sagte, leg deinen Stab nieder vor mir, gib mir diesen Stab. Er hat seine Autorität niedergelegt vom Herrn. Und was hat ihm der Herr dafür gegeben? Er hat ihm einen Stab gegeben, der seine Autorität widerspiegelt. Er hat diese Autorität verwandelt in seine Autorität. Und wenn wir diese Geschichte weiterlesen, dann wissen wir, dass dieser Stab eine große Bedeutung hatte. Aber im Auszug aus Ägypten, als er das Meer geteilt hat und so, oder als er den Fels geschlagen hat, so, was er zwar nicht tun soll, aber gut, andere Geschichte. Aber wie gesagt, dieser Stab hatte auf alle Fälle eine große Bedeutung gehabt in seinem Leben. Aber das war nicht mehr seine Autorität. In diesem Stab, das war die das hat Gott repräsentiert. Ja, okay. Also er hat diesen Felsen geschlagen, obwohl er hat diesen Felsen geschlagen, definitiv. Aber was ihm zum Verhängnis wurde dort war, dass er Gott nicht geehrt hat, Mose darin. Der Herr hat ihn dann später mehrmals gesagt. Aber wie gesagt, dass letzten Endes dieser Stab, sein Leben niederzulegen, meine Autorität, das womit ich bisher mein Leben verteidigt habe. Oder mit was ich immer meine Feinde die Flucht geschlagen habe, meine Mittel und Möglichkeiten, um mir Anerkennung und Autorität zu verschaffen, Herr, schläge es vor dir nieder. Ich gebe es in deine Hände und der Herr verwandelt es und macht etwas draus, was seine Herrlichkeit und seine Macht und Autorität widerspiegelt. Und darin ist er dann gegangen, Mose. Das war für mich sehr eindrücklich, dass es, glaube ich, so wichtig ist, an diesen Punkt zu kommen in unserem Leben, wo wir sagen, Herr, ich habe keinen Plan B mehr. Ich möchte nicht mehr auf meine Mittel zurückgreifen. Ich möchte, dass du es bist, der sich hier verherrlicht in diesen Dingen. Und an dem, was du mir gegeben hast, dass ich nicht mehr auf meine Stärken stolz bin, sondern ich sage, Herr, wenn du dich in diesen Dingen verherrlichst, die du mir gegeben hast, dann wird es deine Macht und deine Schönheit widerspiegeln und nicht nur meins sein. Ich hatte immer schon Gaben gehabt, die mir Gott gegeben hat, als ich noch nicht ihn kennengelernt habe. So. Und die konnte ich einsetzen, wo auch immer. Aber es hat immer meinen Stempel gehabt, meine Prägung. Aber als der Herr dann kam in mein Leben, habe ich Dinge, wisst ihr, einfach so. Also ich habe schon immer geschnitzt, das war das, was ich wollte, das lag mir in der Wiege. Ich weiß nicht, ob meine Eltern ein Schnitzeisen mit in die Wiege gelegt haben oder was. Aber, oder ein Bleistift oder was. So, jedenfalls ging es so los mit einem Bleistift. Und ich, ne, bekehrt vielleicht irgendwo um die 20 Jahre rum. Und vorher habe ich trotzdem gemalt und geschnitzt und habe halt das geschnitzt und dargestellt, was mir halt so, diese Welt und mein Verstand so vorgemacht habe. So, das waren meine Ideale, das habe ich dargestellt. Und habe nie jemand, die Leute sagten zwar, schön, ja, hast du gut gemacht und ja, krass, wie das aussieht und so, aber es hat keine Kraft gehabt. Wisst ihr, und als dann der Herr angefangen hat, sich darin zu verherrlichen, durfte ich Dinge darstellen, weil er mir gezeigt hat, dass er sich darin verherrlichen will, Reliefs einfach machen oder von seine Botschaften weiterzugeben, dass Leute zu mir kamen und sagten, wie das eine Ehe war, meine Frau stand vor einem ihrer Reliefs und hat geweint. Oder eine Ärztin aus Berlin stand bei mir in der Werkstatt und wollte unbedingt was kaufen und hat geweint und hat eine Geschichte dazu erzählt. Und sie sagte, da ist so viel Kraft drin und ja gut, egal. Also es geht nicht um mich an dieser Stelle. Ich meine nur, was der Herr aus diesen Dingen machen kann, dass er etwas nimmt. Er nimmt die Gabe, die du hast, die du ihm gibst und sagst, Herr, verherrliche du dich in dieser natürlichen Gabe, in dem, was du mir gegeben hast und mach etwas Himmlisches, etwas Göttliches daraus. So. Und dass er anfängt, in diesen Dingen zu wirken und Menschenherzen zu berühren. Und ich glaube, das ist bei jedem von uns so. Solange du Gott nicht kanntest und der Heilige Geist nicht in dir ist, sprichst du vielleicht Worte, die diese Welt spricht. Meistens haben diese Worte vielleicht denselben Klang gehabt wie der Menschen um dich herum und dieselbe Kraft, um vielleicht zu zerstören oder anzugreifen oder Verletzungen zu parieren. Aber wenn der Herr anfängt, in unserem Leben zu wirken, kommen Worte und Dinge aus uns heraus, die wieder heilen und verbinden, weil das ist diese Liebe, in der wir gewurzelt und eingewurzelt sind, von der Paulus vorhin gesprochen hatte, dass das zum Vorschein kommt. Und ich denke, Gott verändert die Dinge und er hat sie bei Mose verändert. Das, was er hatte, ihm niedergelegt hat und der Herr hat etwas Neues daraus gemacht. Und diese Geschichte mit seiner Hand, ja, dass er sie in seinen, ja, ich habe es vorhin 10-mal gelesen, in seinen Bausch, wie hieß, in sein Gewand gesteckt hat, genau. Ja, dass Gott sich darin verherrlicht hat und hat ihm dieses Zeichen gegeben, so, was letzten Endes als eine der Plage in Ägypten, vielleicht in den gleichen, dass es Aussatz war, aber dass es letzten Endes dann in Beulen und das Geschwüre gewachsen sind bei den Ägyptern. Aber dass es in Zeichen war für die Herrlichkeit Gottes, für die Kraft Gottes, der Dinge komplett verwandeln kann, da etwas so macht und etwas so macht. Ich denke, die Juden damals wussten, mit diesem Aussatz etwas anzufangen. Sie kannten das, das war nichts, was sie nicht kannten, sonst hätten sie vielleicht dort gestanden und gesagt, hä? Sie wussten, was Aussatz ist und wie Gott damit umgeht, als ein Zeichen seiner Macht und seiner Herrlichkeit. Wie er geschrieben hat, Gott hier selber, er ja, kann gehörlos und hörend und blind und sehend machen, dass Gott derjenige ist, der so und wiederherstellt. Obwohl wir das im neuen Bund vielleicht auch differenzieren können, aber ja, das ist immer noch alter Bund an dieser Stelle. So wie ich es hier gelesen habe. So. Ob die Dinge immer von Gott kommen, okay. Aber jedenfalls, er zeigt ihm das, dass dieses Zeichen seiner Macht einfach da ist. Und auch diese Geschichte mit dem Wasser, was letzten Endes dann auch wieder ein Stück großflächig geschehen ist in Ägypten als ein Zeichen der Plage, als der Nil und alle Gewässer zu Blut wurden, dass er etwas von dem Wasser nahm und das Land schüttete und wahrscheinlich die Menschen überzeugen konnte, dass sie ihm glauben konnten, Gott hat mit dir geredet. Der Herr ist in deinem Leben. Wisst ihr, Jesus hat es in gleicher Weise gemacht. Er ist aufgetreten, einmal in dem, was er gesagt hat, was er den Menschen gebracht hat, in der Gegenwart, in der Präsenz des Heiligen Geistes, in der Gegenwart Gottes, ist er aufgetreten und trotzdem gab es viele, die nicht geglaubt haben. Vielleicht nicht immer aufgrund seiner Worte wegen. Und er sagt, wenn er meinen Worten nicht glaubt, dann glaubt meinen Werken. Er hat immer Worte und Werke waren bei ihm zusammen. Und er hat die Macht und die Herrlichkeit Gottes offenbart, so wie Paulus vorhin das auch gesagt hatte in diesem Epheserbrief, dass diese Herrlichkeit und diese Kraft Gottes in uns lebt. Und diese Dinge, glaube ich, sind so wichtig. Und deswegen auch das Zeugnis von Marcel vorhin, wo einfach die Kraft Gottes da ist. Und die Menschen merken, hey, das sind nicht nur Worte, da ist Kraft. Und das war das Zeichen, was Gott Mose gegeben hat, dass er sagte, es werden nicht nur deine Worte sein, sondern es werden meine Werke sein und meine Offenbarung in deinem Leben, die die Menschen überzeugen, dass ich dich gesandt habe. Und Mose hat es zum Ausdruck gebracht. Und ja, will das jetzt gar nicht weiter verfolgen, weil diese Geschichte ist eine krasse Geschichte, dass Mose als jemand bezeichnet wurde, der liebevollste oder sanftmütigste Mensch war, den diese Erde vielleicht gesehen wurde. Also das Zeugnis Gottes war über ihn so stark, wenn wir Mose sehen ganz am Anfang, als er sich zu seinem Volk gestellt hat, als er noch alles rund machen wollte und erschlagen wollte, was nicht gerecht war, in seinen Augen, da war dieses Zeugnis wahrscheinlich noch nicht in seinem Herzen. Aber dann, als ihn Gott verändert hat auf diesem Weg, war dieses Zeugnis in ihm, dass er für die Menschen eingetreten ist, dass er sein Leben niedergelegt hat, um ihnen diese Liebe und diese Wahrheit Gottes zu bringen, diese Liebe des Vaters, die ihn komplett verändert hat in seinem Wesen und Denken. Und interessant ist übrigens diese Charakterwandlung, ne, was er diese Wüstenzeit oder diese Zeit des Schafehütens hervorgebracht hat. Als Mose vielleicht auf sich am Anfang geschaut hatte und ne, als er diesen Ägypter erschlagen hat, dachte er, hey, ich kann. Da ist Kraft in mir und kommt, das kriegen wir schon hin. Ne, so dieser Kampf aus seiner eigenen Kraft. So. Und als ihn Gott dann nach 40 Jahren wieder fragt, Mose, jetzt ist der Zeitpunkt. Ne, und jetzt hast du 40 Jahre Demut gelernt und hast dich mit den Schafen beschäftigt und weißt, was vielleicht das heißt, zu hüten und zu leiden. Kommt Gott und sagt, Mose, jetzt komm. Das, was du damals wolltest in deiner eigenen Kraft, das mach jetzt mit meiner Kraft. Und da kommt sich Mose so groß mit Hut vor und sagt, ich kann nicht mal reden, Herr. Mir fehlen die Worte dazu. Ich bin überhaupt nicht begabt dafür. So ging es mir vor 30 Jahren, als ich in der Gemeinde in Rostock stand und der Pastor dann meinte, als ich da Figuren geschnitzt habe für diese Kirche, der Künstler will noch was sagen. Und ich habe den angeguckt, ich bin kreidebleich, rot, das war wahrscheinlich abwechselnd so, wollte in irgendeine Ritze versinken so und dachte, wie kann der nur? Hab einen Satz angefangen, nicht zu Ende gebracht und wäre weggerannt. Also das war mein Zeugnis damals und ich hätte es wahrscheinlich mit Moses Worten beantwortet, Herr, mein Mund nicht, da geht nicht dazu. Naja, aber ich hätte vielleicht nicht so vehement mit dem Herrn diskutiert. Also das hätte ich wahrscheinlich nicht gemacht, wie hier Mose an der Stelle. Irgendwann vielleicht gesagt, Herr, wenn du sagst ja, dann funktioniert das. Aber Mose, sein Bild auf sich selbst, weißt du, hat sich komplett verändert in dieser Zeit, wo er durch die Lehre des Herrn gegangen ist, vielleicht auch dort in Midian, wo er gelernt hat, einfach demütig in den kleinen Dingen zu dienen, die ihm Gott gegeben hat. Na, er hatte ja die Identität, er wusste, wer er ist dann. Er ist Hebräer, er gehört zu diesem Volk und hat dann einfach dort gedient, in dem, was ihm Gott vor die Füße gelegt hat. Und ist er treu geblieben, bis zu dem Tag, wo der Herr sagt, jetzt, Mose. Jetzt ist der Tag. Und dort an dieser Stelle durfte er nochmal alles niederlegen, was er hatte und kam sich selber so klein vor, dass selbst Gott schon verzweifelt ist. Und sagte, also Mose, ich kenne dich. Ich weiß, dass du es nicht kannst, aber ich kann daraus was machen. Ne, diesen Glaube, aber er war wahrscheinlich damals noch nicht da. Ne, Moses ist ja wieder gewachsen, dann in der Zeit, die danach kam. Er ging mit dem Herrn und der Herr hat sein Herz weiter und weiter verändert, sodass er dann sehen konnte, Gott ist treu und er stellt sich zu dem, was er dir gesorgt und dir gegeben hat. Und er bringt es hervor, definitiv. Und er hat noch 40 Jahre dieses Volk durch die Wüste geführt und hat riesige Herausforderungen gehabt. Aber er wusste, dieser Herr ist treu und die Autorität, die er mir gegeben hat, die wird nie versorgen. Der Herr steht zu dem, was er ist und was er in meinem Leben sein möchte. Und er möchte das in jedem von uns sein. Und wenn wir uns überlegen, das war alter Bund. Das war dieser Bund, wo diese Beziehung und diese Erkenntnis trotzdem Gottes nur Stückwerk war. Dass sie die Menschen, also zu einem Großteil des Volkes, Mose vielleicht ein ganzes Stück näher war in diesem Herzen Gottes. Und mit dieser Sehnsucht dann, wo er dann sorgte, als er das Volk hinausgeführt hat, wo er dann wirklich kühn und mutig auf diesen brennenden, donnernden Berg hinaufgegangen ist, wo in seinem Herzen schon war, Gott, du hast mich berührt und du hast Dinge in mein Leben gesprochen und ich habe deine Zeichen und Wunder beim Auszug gesehen. Und du wirst mich nicht verzehren, du wirst mich segnen. Du wirst mich nicht anklagen, du wirst mich hochheben. Du wirst mich nicht kaputt machen, du wirst mich aufbauen, denn du bist das Leben und nicht der Tod. Dass er sagte, ich gehe auf diesen Berg, Herr, wenn du dort bist, ich gehe dorthin und ich werde dich finden und du wirst mich segnen. Mit dieser Verheißung im Herzen ist Mose auf diesen Berg gegangen, wo das Volk komplett versorgt hat. Und also zu einem Großteil, Josua ist ihm gefolgt, aber das in dir zu haben, mit dieser Entscheidung, dieser Herr will uns Leben geben. Und er sagt, du musst keine Angst haben. Dieses Leben ist real, du kannst es finden. Auf diesem Weg zu bleiben und diesen Weg weiter zu gehen. Und für Moses war es wahrscheinlich immer eine Herausforderung. Selbst als er damals dann los zu dem Volk gegangen ist, wie gesagt, ohne diese Endgeschichte, so, er stand halt da, okay, jetzt habe ich einen Stab, da war mal eine Schlange, meine Hand ist wieder okay, und hier ein Blut, okay, ich mache jetzt los. Der Herr hat gesagt, ich gehe los. Aaron kommt dann noch. Und sie haben sich vor das Volk gestellt. Vor ein riesiges Volk und haben gesagt, hey, ne, dieser Mose, der dachte, er kann nicht mehr reden, soll dann dort sorgen, also mich hat jetzt der Herr gesandt. Keine Ahnung, wo er jetzt ist, aber ich soll es euch sorgen. Ne, Gott ist gut und Gott ist groß und die Zeit der Gefangenschaft ist zu Ende. Und stell dir vor, du bist derjenige an deinem Arbeitsplatz oder in deiner Familie, und diesen Herrn in gleicher Weise zu offenbaren und zu repräsentieren mit dem, was er uns gegeben hat, was er ist. Und am Anfang kommt, dort wo uns Gott unsere Herzen berührt und sagt, ja, ich möchte dich, Herr, hier ist mein Leben. Und dann kann es sein, dass eine Zeit kommt, wo wir vielleicht die Füße stillhalten oder wieder einer sagen, Herr, bitte, füll du mich. Mach aus dem, was ich habe, etwas, was dich verherrlicht und nicht, was mich verherrlicht oder nicht, dass es meine Herrlichkeit widerspiegelt, wie auch immer, dass es deine Herrlichkeit widerspiegelt. Und es muss nicht 40 Jahre dauern. Ich glaube, so viel Zeit haben wir gar nicht mehr. Ja, weiß nicht, aber nicht, dass es heute relativ schnell geht, dass Gott erst sagt, komm, ich möchte dich verändern. Und wenn ich, wie gesagt, Marcel ist für mich ein krasses Zeugnis und der eine oder andere in unserer Gemeinde, der nach einem Jahr mit diesem hungrigen Herzen, Herr, du hast es angefangen, du beendest es und bitte, führ mich weiter und lass mich deine Herrlichkeit sehen in all den Dingen, die du mir und die du dieser Welt geben möchtest. Denn diese Welt braucht dich, nicht mich. Und Gott sagt, ja, aber ich brauche dich. Und das ist deine Wertschätzung. Und das ist mehr, als dir diese Welt geben kann, wenn er sagt, du bist mein Sohn, du bist meine Tochter und ich habe dich lieb. Und darin wirklich zu gehen, nicht mal auf uns zu schauen, sondern auf das, was der Herr uns gibt. Und Mose konnte wachsen und wusste zum Schluss, wer sein Vater im Himmel ist und hatte diese enge, enge Gemeinschaft. Und ich denke, das ist diese Verheißung auch für uns heute, weil Gott ist uns viel näher, noch viel näher, weil Mose hat Gott trotzdem immer nur von außen gesehen oder vor seinen Augen gehabt, hat mit ihm gesprochen und wir wünschen das uns manchmal. Ich habe das mir auch oft gewünscht. Aber wenn ich mir vorstelle, dass er sagt, hey, ich wohne in deinem Herzen, Jesus Christus kommt durch seinen Geist in uns hinein und sagt, ich möchte dort Wohnung machen. Und dass darin diese Liebe, diese Kraft und diese Wahrheit Gottes in unseren Herzen zu finden ist, dass wir nicht mal nach außen suchen müssen und nach einem Gott fragen, Herr, wo kommst du jetzt her? Kommst du von Süden, Osten, Norden, Westen? Wie kann ich dich empfangen? Sondern diese Frage, wenn du getauft bist, wenn du seinen Heiligen Geist in dir trägst, dass du weißt, er ist in dir. Es ist diese Frage, Herr, lass mich diese Mauern und Festlegungen in meinem Herzen überwinden. Lass mich meine eigenen Waffen ablegen. Lass mich meinen alten Kampf ablegen. Dieses, wie ich es immer gemacht habe oder wie mir vielleicht diese Welt einredet, wie ich die Dinge tun und lassen sollte. Ich möchte es vor dir niederlegen und möchte erkennen, wie du dich darin verherrlichst in dem, was du mir gegeben hast. Um zu dem zu werden, in dieser Wertschätzung, in dieser Anerkennung Gottes, die auf unserem Leben liegt, unsere Identität und das neu zu entdecken, wer Gott in uns ist. Nicht nur, dass wir zu seinem Volk gehören, sondern dass dieser Gott sagt, ich gehöre in dein Herz, ich möchte in dir sein. Du sollst nicht nur Teil eines Volkes sein, du sollst spüren, dass ich dein Vater bin und dass ich in dir wohne. Und dass diese Beziehung nicht nur ein Teil von vielen, sondern ein Teil, was Gott so sehr liebt, dass er sagt, dafür habe ich meinen Sohn in diese Welt gesandt, dass er alles auf sich genommen hat, um dir diese Liebe ins Herz zu bringen, um dir das zu erklären, wer ich für dich bin, dass diese Mauer überwunden ist. Und das geschieht heute. Und ich bin einfach dankbar, dass der Herr wirkt, dass er wirkt. Und dass jedes Herz, was hungrig ist und offen ist, dass er ihm begegnen wird. Und dass er sagt, ich bring dich weiter, bleib dran. Setz alles auf diese Karte. Mit dieser Sehnsucht. Manchmal stehe ich hier und denke, ah, wie kannst du das erklären? Wie kannst du vielleicht das, wenn du an einem Morgen sehr berührt bist oder irgendwas so, wie kannst du es weitergeben? Und oft fehlen mir die Worte, weil es sind eben doch oft nicht Worte, die sprechen, sondern alles. Und das will ich gerne noch mehr glauben, dass es unsere Gegenwart ist, die Gott auf eine besondere Weise repräsentiert und das alles in uns predigen kann und oft lauter sprechen als wirklich unsere Worte. Ja, und ich bin einfach dankbar, dass uns der Herr mir gnädig ist, weil ich wünsche mir da auch weiter zu sein, als ich jetzt bin. Aber ich bin auf dem Weg, vielleicht Mose, wie Mose, der gesagt hat, Herr, irgendwann habe ich dir mein Leben wirklich zu Füßen gelegt, all das, was ich hatte. Und ich danke dir, dass du es in dieser Intimität, in dieser Gemeinschaft, in diesem Austausch veränderst und daraus etwas machst, was dich offenbart und deine Schönheit wirklich deutlich macht. Ja, und dazu hoffe ich, dass einfach dieser Talk heute ist, dass der Herr uns berührt auf seine Weise und dass jeder, der sich dem öffnet, das empfängt. Und ich hoffe mal, wir haben heute noch eine Taufe. René, steht's noch? Okay. Ja. Veränderung. Es beginnt an einem bestimmten Punkt, aber die Reise geht weiter. Und Gott ist treu und er liebt uns nach wie vor. Und ich denke, dass diese Zeitart des Segnens und jeder da möchte, also lasst uns füreinander beten. Wenn der Herr in dir ist, dann gib das weiter, was du hast. Und er möchte immer segnen, er möchte immer aufbauen und es immer ertrösten, wie ein Vater, eine Mutter ihre Kinder tröstet. Und an ihr Herz nimmt. Danke. Und das zu spüren, vor allen Dingen in der Situation, wo du merkst, Herr, ich habe nicht mehr. Es scheint momentan alles zu fließen oder nichts mehr da zu sein. Danke. Danke, Herr, dass es nicht unsere Kraft ist, dass es nicht unser Suchen und Fragen ist, so Herr, sondern dass du bist derjenige, der uns erwählt hat. Dass du derjenige bist, der zuerst in unserem Leben angeklopft hat, der angekommen ist, der uns eingeladen hat, so wie du Mose erwählt hast, eingeladen hast, wie du ihm begegnet bist, wie du sein Herz berührt hast, Herr, dass du in dieser Weise auch unsere Herzen berührst. Und jeder, der heute hier ist und sagt, Herr, bitte, ich brauche diese Berührung, ich möchte, dass du mir zeigst ein Stück, wer du bist, dass ich dich erkennen kann, dann möge das geschehen. Dann möge das geschehen, dass du das empfängst. Und wenn du auf diesem Weg bist und sagst, Herr, ich habe es in meiner Kraft versucht und mit den Möglichkeiten, die ich hatte hier, Herr, ich lege es vor dir nieder und ich möchte, dass deine Heiligkeit in meinem Leben ist, dass deine Schönheit, dass ich dir ganz gehöre und dass ich nicht mehr auf mich schaue und die Dinge, die ich habe, sondern dass ich weiß, dass was du hast, nicht von dieser Welt ist und dass es mehr Kraft hat, dass es die Dinge komplett verändert. Herr, dass deine Kraft, dass deine Schönheit, dass deine Liebe, deine Wahrheit und dein Frieden in meinem Herzen und in dieser Welt regiert, zum Regieren kommt, mehr und mehr. Herr, ich lege es vor dir nieder, alles das, was ich habe, Herr, dass du es veränderst. Und bitte verlass mein Herz nie. Geh nie weg, Heiliger Geist. Und wenn ich dein Herz betrübt habe oder dich irgendwo ignoriert habe, vergib mir bitte. Und ich möchte, dass du neu anfängst und in stärkerer Weise uns einfach, Herr, aus dieser Welt herausliebst, dass wir nicht mehr an diesen Ablenkungen und diesen Versuchungen gefangen sind, sondern dass wir dich erkennen, wie du wirklich bist und sehen, Herr, was du mit uns vorhast, Herr, und dass wir darin gefangen sind, in deiner Liebe und in deiner Zuwendung, Herr. Danke, Herr, weil wir wissen, es gibt nichts Schöneres. Ich danke dir, Herr. Und so wie du das Herz Mose verändert hast, möchtest du unser Herz verändern. Dass wir zu sanftmütigen und demütigen Menschen werden und dass wir wissen, Herr, du bist die Antwort auf die Fragen dieser Welt. Danke, Herr. Danke und hilf uns, da durchzugehen und mit Kühnheit dich zu suchen und nicht aufzuhören. Danke, Herr, für das, was du uns heute schenken möchtest und schon gegeben hast. Mach es lebendig, Jesus. Und mögen es deine Worte sein, Herr, die wir hören, die wir empfangen. Denn deine Worte geben uns Leben, Herr. Danke. Und dieses Leben verändert uns. Danke, Herr. Dir sei die Ehre. Geist Gottes, komm, komm. Und wirke, wirke. Herr, danke.